Hier ist Otto, hast du gesagt, als du mich zum ersten Mal angerufen hast. Eine Woche nach unserem ersten Treffen, das eigentlich unser zweites war. Wer ist Otto? Habe ich gefragt und du hast gelacht. Ich weiß bis heute nicht, warum du dich mit Otto gemeldet hast und du konntest es mir auch nicht erklären. Otto nannten dich nur deine Schwestern. Otto, in dem schönen schwedischen Singsang, der das erste und das zweite O betont. Für alle anderen warst du Sven, auch für mich und die Kinder. Nie habe ich dich Otto genannt, obwohl du dich so vorgestellt hast. Sven war dein zweiter Name, den du zu deinem ersten gemacht hast. Otto Sven Lager. Du hast mit Otto immer das dicke Kind verbunden, das du nie warst. Du warst groß und sehr stark, schon als Kind. Du hast einen Jungen, der dir deine Schaufel wegnehmen wollte, mit einer einzigen Bewegung an das andere Ende des Sandkastens geschleudert. Darauf hat deine Mutter dir verboten, dich zu wehren. Sie hatte Angst, du könntest die anderen Kinder aus Versehen umbringen mit deiner ungeheuren Kraft. Ein Herkuleskind. Ich habe oft gedacht, vielleicht hatte der Krebs nur eine Chance, weil du zu nett warst und dich nicht gegen ihn wehren konntest. Weil du gar nicht wusstest, wie man das macht. Das hast du nie gelernt. Wir haben noch darüber gescherzt, als die Ärzte sagten, das seien die größten Lymphome, die sie je gesehen hätten. Und später, als sie sich im Rückenmark ausgebreitet hatten, sagten sie das wieder. Mr. Larger nannten sie dich in Südafrika. Das warst du. Larger than life. Ich bin auch groß. Zu groß für eine Frau, sagte die Einwiegerin bei Bernbacher Eiernudeln, wo ich einen Sommer lang Nudelpakete wog und zeigte mit dem Finger auf mich. Die findet nie einen Mann. Komisch, dass ich an die immer wieder dachte. Der hätte ich dich gerne vorgestellt. Ha, siehst du, den Mann habe ich gefunden. Oder noch besser, er hat mich gefunden. Ich musste gar nichts dafür tun. Der ist nicht nur groß, sondern auch noch schön und lustig und der beste Mann der Welt. Du warst so lustig. Dein Humor hat uns oft erleichtert, wenn wir uns festgebissen hatten. Wenn es zu blöd und zu ernst wurde. Ich liebte es, wenn du Witze über mich gemacht hast. Wenn du mich nicht zu ernst genommen hast, wenn ich selbst zu ernst war. Du hattest mich und meine Freundin, deren Auto du dir ausgeliehen hattest, ins Myslivska eingeladen. Mich hast du eine Stunde früher bestellt. Aber ich kam eine halbe Stunde zu spät, obwohl ich die Pünktliche war. Später sollte ich an deiner Unpünktlichkeit verzweifeln und mich ihr schließlich anpassen. Aus Lager und Natas wurden die Laters, weil wir immer zu spät waren. Du saßt in deiner Lederjacke mit dem Fellkragen am Tresen und hast eine Suppe gelöffelt. Ich hatte deinen Plan durchschaut und boykottiert. Warum eigentlich? Wahrscheinlich wollte ich dich dafür bestrafen, weil du in der Nacht, in der wir uns kennengelernt haben, deine Ex-Freundin nach Hause gefahren hast. Du hast die Frau deines Lebens kennengelernt und hast sie einfach in der Bar zurückgelassen, um deine schlecht gelaunte Ex-Freundin nach Hause zu fahren. Du hattest nicht einmal meine Telefonnummer. Und ich dachte mir, schade, wirklich schade, und habe mich weiter an dich gedacht. Erst später habe ich verstanden, dass das die erste White Flag war. Du warst einfach über die Maßen loyal und anständig. Du hast mir später gesagt, du wusstest, es ist getan. Die Frau ist gefunden. Das beeindruckt mich immer noch. Diese Sicherheit, die du hattest, wenn du etwas wolltest. Keine Zweifel, dass dir jemand widerstehen könnte. Und ich dachte immer nur, der ist zu gut, um wahr zu sein. Ein paar Tage später waren wir im Kumpelnest. Wir haben Wodka Lime getrunken. Du hattest den grünen Pullover an, unter dem sich deine schöne Brust abzeichnete. An dem Abend haben wir miteinander getanzt und uns zum ersten Mal geküsst. Das einzige Mal, dass wir zusammen tanzen konnten. Tanzen ging gar nicht. Du hast dich immer doppelt so schnell bewegt wie ich. Ich wohnte damals alleine in einer Drei-Zimmer-Wohnung mit Kohleöfen und ohne fließend warm Wasser. Eigentlich war das Walters Wohnung, den du nie kennengelernt hast, weil er 2 Monate zuvor beim Kohleschleppen an einem Herzinfarkt gestorben war. Walter war mein erster Toter. Ich kam nach Hause, um ihn zum Einkaufen abzuholen und fand ihn tot, mit einem weißen Tuch bedeckt, auf dem Treppenabsatz des 3. Stocks. Der junge Notarzt, der über eine Stunde versucht hatte, ihn wiederzubeleben, sah erschöpft und verzweifelt aus. Walter lag schon zu lange da, bis ihn jemand gerufen hatte. Ich habe mir oft gedacht, die Leute aus dem zweiten oder dritten Stock müssen doch gehört haben, wie er mit den Kohlen auf den Stufen zusammengebrochen ist. Das muss doch einen Höllenkrach gemacht haben. 25 Kilo Kohlen in jeder Hand und Walters 78 Kilo dazu. Walter war tot. Mit 34 Jahren im Treppenhaus gestorben. Erst neulich sprach ich mit Ulrich, seinem besten Freund, darüber und er sagte, dass Walter dieses Treppenhaus hasste und gesagt hätte, dass er dort bestimmt einmal sterben würde. Das wusste ich nicht. In meiner Erinnerung war das ein ganz normales Treppenhaus. Nicht einmal besonders heruntergekommen. Ich habe schon scheußlichere gesehen. Aber wenn man jede Woche 50 Kilo in den vierten Stock schleppen muss, denkt man wahrscheinlich anders darüber. Seitdem mir nach deinem Tod das Treppensteigen zu schaffen macht, entwickle ich auch eine immer größer werdende Abneigung gegen unser Treppenhaus mit den steilen Treppen und dem abgelaufenen Sisal. Jemand sagte, dass Umzugsleute diese Sisalteppiche hassen, weil sie das Treppensteigen so viel beschwerlicher machen. Der Sisal verstärkt die Schwerkraft. Bei jedem Schritt saugt er meinen Fuß fest und gibt ihn nur unter großem Kraftaufwand wieder frei. Wahrscheinlich hatte Walter eine Vorahnung. Ob du auch diese Vorahnung hattest, als du mir versichert hast, dass du nicht sterben wirst? Bevor ich überhaupt an Tod dachte, hast du schon davon gesprochen und dann nie wieder, als er immer näher kam.